Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 293.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt viele Arten, sich der schönen alten Hansestadt Stralsund zu nähern. Doch das beeindruckendste Panorama bietet sich, wenn man von Rügen kommt.
Wenn ich mich der Stadt nähere, dann tue ich das am liebsten über den Rügendamm.
Die sorgsam restaurierte Altstadt von Stralsund, geprägt von gotischer Backsteinarchitektur, gehört seit 2 Jahren zum Weltkulturerbe.
Der Stau auf dem Rügendamm gehört zu Stralsund, wie der Bismarckhering auch zu Stralsund gehört.
Der wurde nämlich hier erfunden und es heißt, nirgendwo schmeckt er so gut wie in Stralsund. Die Deutschlandrundfahrt, heute live von der Gorch-Fock im Hafen von Stralsund. Mit Peter Kiefer und seinen Gästen.
Drei Masten, 23 Segel, ist natürlich schon ein bisschen was Besonderes, sich vorzustellen, mit diesem Schiff, also mit der Gorch-Fock, auf die 7 Weltmeere zu segeln. Nicht zuletzt für Nicole Merten. Sie gehört zum Eignerverein des Schiffes, der heißt Tall Ship Friends. Und für Dr. Peer Schmidt-Walter. Er gehört dem Förderverein Gorch-Fock an. Gibt es mehr als eine Gorch-Fock? Was ist das für eine Geschichte, Frau Merten?
Also, wo wir uns befinden, das ist die Gorch-Fock 1. Das heißt, es gibt noch eine zweite Gorch-Fock. Das ist die Gorch-Fock der Bundesmarine, die in den 50er Jahren gebaut worden ist. Das ist die Ur-Gorch-Fock. Sie wurde 1933 bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut, ist dann 1945 versenkt worden und nach dem Krieg als Reparationsgut an die Sowjetunion gegangen. Nach Zerfall dieser Sowjetunion an die Ukraine und letztes Jahr stand das Schiff vor der Verschrottung und der Verein Tall Ship Friends.
Also der Verein Tall Ship Friends hat sich darum gekümmert und da sieht man plötzlich ein wunderschönes Schiff im Hafen liegen. Dr. Peer Schmidt-Walter, Sie waren so einer der Entdecker. Wie lief es denn bei Ihnen?
Naja, ich bin 93 von Rostock nach Stralsund gesegelt auf diesem Schiff. Da hieß es noch Tovarisch, fuhr unter ukrainischer Flagge. Ich war dabei als Marineoffizier und wollte einfach nur nach Hause fahren. Und dann war ich auf diesem Schiff, segelte rund Rügen, sah diesen gewaltigen Segeldom. Ich war ja vorher schon auf Gorch-Fock 2 der deutschen Marine. Und irgendwie hatte mich dann der Bacillus gepackt. Und so im Laufe der Zeit bekam ich dann die Idee, dachte, mein Gott, was wird mal aus diesem Schiff? Es gab ja viele Fragezeichen im Laufe der ganzen Zeit. Und dann verstärkte sich immer stärker diese Idee, das Schiff hierher zu holen, wo es ja auch bis 45 zu Hause war.
Und nun liegt es im Hafen und jetzt fragt man sich ganz beklommen, was macht man mit so einem schönen Schiff?
Tja, man baut es eigentlich wieder auf, ganz schlicht und ergreifend. Es ist ja in einem ziemlich maroden Zustand hier angekommen. Die Volkswerft hat also die Schwimmfähigkeit wiederhergestellt. Dazu muss ich sagen, der ganze Unterboden hat ja 1100 Quadratmeter Stahl. 1100 Quadratmeter und davon mussten nur 26 Quadratmeter ausgebessert werden.
Und dem ganzen schaut dann natürlich ein russischer oder ehemaliger sowjetischer Präsident zu, nämlich Gorbatschow. Der ist hier noch auf einem Bild zu sehen. Und es gibt noch eine ganze Reihe von kleinen, in Russisch geschriebenen Schildern, auch von größeren. Muss man also erst Russisch lernen?
Nein, eigentlich nicht. Es können noch viele hier in Stralsund. Das ist also, die haben es ja früher gelernt, das ist ganz klasse. Und wir haben auch einen Schiffselektriker an Bord, der Russisch gut kann.
Wenn man so viel Geld denn investiert, dann will man einfach raus, dann will man, ich habe es jetzt vorhin so ein bisschen pathetisch gesagt, auf die 7 Weltmeere. Wann wird die in Anführungszeichen Jungfernfahrt der wiederhergestellten Gorch-Fock sein?
Wir würden gerne nächstes Jahr schon mal raus, aber 2008 zum 75. Geburtstag ist ein Ziel. Ob wir es schaffen, müssen wir sehen.
Gibt es schon einen Kapitän, der gesagt hat, ich will das auf jeden Fall machen?
Klar, wir haben ja genügend Kapitäne, die auf Gorch-Fock 2 gefahren sind, die immer noch begeisterte Segler sind. Ich denke zum Beispiel an oder Nichols Peter Hinrichsen von der schleswig-holsteinischen Insel Föhr.
Es scheint, die Volkswerft hat nach dem Desaster im Bremer Vulkanverbund Mitte der 90er Jahre wieder Fuß gefasst. Allerdings bedeutete die wirtschaftliche Gesundung der Volkswerft für tausende Arbeiterinnen und Arbeiter das Ende der Beschäftigung.
Zurzeit arbeiten 1200 Mitarbeiter hier auf der Volkswerft. 1989 waren wir rund 8000 Mitarbeiter. Wir müssen sagen, dass wir nach einem großen Umstrukturierungsprozess, aber auch durch Veränderung der Technologie, durch Veränderung der Arbeitsabläufe, durch andere Materialien und durch die insgesamte Produktivitätserhöhung heute sagen können, dass wir auf dem Weg sind, wettbewerbsfähige Preise ohne Subventionen abzuliefern. Das ist unser Ziel bis zum Jahre 2006. Denn die Richtlinien zu der Förderung, das heißt zu den Wettbewerbshilfen, heute sind es ja Schutzmaßnahmen gegenüber Korea, die werden auslaufen. Dann müssen wir auf dem Markt die Preise halten können.
Backbord voraus, da sehen Sie nun Hochhäuser, das sind die Wohngebiete von Stralsund, Knieper West, Grünhufe und wie das alles so heißt. Da hat man ja während der DDR-Zeit das ganze Geld und die Arbeit reingesteckt. Die Altstadt hat man regelrecht verfallen lassen. Seit der Wende ist man nun wieder tüchtig bei beim Reparieren und Sanieren. Und das hat man auch honoriert, denn man hat die Altstadt von Stralsund in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen.
Ja, die Altstadt hat man regelrecht verfallen lassen. Das stimmt natürlich, aber es stimmt doch nicht so ganz. Ich begrüße bei mir Josef Witschisk. Sie war nämlich einer der wenigen, die mitgeholfen haben. Und ich sagte es durchaus mal so ein bisschen pathetisch, die Altstadt vor dem Untergang überhaupt zu retten. Und das Ganze liegt schon lange zurück. Das war nicht erst nach der Wende, sondern bereits 1971. Da waren Sie noch ein junger Mann. Was haben Sie damals auf die Beine gebracht?
Ja, ich habe versucht, ein altes Haus aus der Hansezeit zu retten und wieder aufzubauen.
Also einfach mal so ein altes Haus. Wie groß ist das Haus?
Circa 12 Meter breit und 20 Meter lang.
Was haben Sie gemacht?
Na, erst mal Steine gesammelt, danach ausgemistet und circa 265 LKW Schutt abfahren und dann konnte es losgehen mit den Baumaßnahmen.
Und wie oft nimmt man da einen einzigen Stein zur Hand, wenn man so ein großes Werk wie Sie verrichtet?
Circa 10-mal. Vom Aussammeln aus der Baugrube, hinfahren, sauber kloppen, sortieren und dem Maurer zureichen.
Haben Sie sich so ein bisschen in die Steine verliebt? Sie haben nämlich mittlerweile eine große Backsteinsammlung auch bei sich zu Hause.
Ja, das stimmt. Also wenn es die Backsteingurte nicht geben würde, ich würde sie erfinden.
Ja, und bei uns ist außerdem Dr. Dieter Bartels. Er ist seines Zeichens Vorsitzender des Bürgerkomitees Rettet die Altstadt. Und dieser Name, der klingt ja schon wie ein Hilferuf. An wen war der oder ist der noch gerichtet?
Er war gerichtet an die Stralsunder, in der Wendezeit eben sich der Altstadt zuzuwenden und sie eben wirklich zu retten. Es war auch ein zentrales Thema in der Wendezeit. Und ich finde es eine hervorragende Leistung, wenn wir nach 14 Jahren bereits zum Weltkulturerbe gehören, dann ist eben doch sehr viel Energie und Arbeit in die Stadt reingeflossen. Und zwar nicht nur von der Politik und von den Verantwortlichen, sondern eben auch von den vielen Besitzern, Hausbesitzern. Die Eigentumsfrage war eine schwierige Sache, die gelöst werden musste. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr kurzer Zeitpunkt, dass wir die Stadt so weit wieder aufgebaut
haben. Und Sie, Herr Witschisk, wie gesagt, haben diese Stadt bereits entdeckt, als man sie schon hat verfallen lassen, als sie sozusagen am Verschwinden gewesen ist. Sie haben ein großes ehemaliges Kaufmannshaus eben wieder aufgebaut. Was haben Sie denn alles so im Laufe der Jahre in einem solchen Haus entdeckt?
Jede Menge Ziegelsteine, ja, ein paar Flaschen, ein Keller während des Abschachtens, einen Nierenknaufdolch, einen alten Scheren und Reste von Tonscherben, von der Gotik her bis Barock.
Also ich kann mir vorstellen, Sie sind regelrecht zum Historiker geworden.
Ja, man wächst an seinen Aufgaben.
Aber unsere Hauptaufgabe ist eben, das Bewusstsein für diese Altstadt zu schärfen. Wir sind völlig unzufrieden, dass immer noch über 100 Objekte nicht saniert sind und noch weiter verfallen. Das ist ein Punkt, an dem wir eben immer wieder ansetzen. Wir suchen also quasi Eigentümer, die also Häuser übernehmen, die bereit sind, dieses Risiko, das eben Herr Witschisk mal vor 30 Jahren gemacht hat, zu übernehmen. Heute sind die Voraussetzungen auf der einen Seite sehr viel besser, was das Material angeht. Auf der anderen Seite ist es heute eben eine Rieseninvestition, so ein Haus zu sanieren. Das sind eben ganz andere Spielregeln heute.
Wir kommen jetzt mit zum Ältesten, was diese Stadt Stralsund zu bieten hat. Und deshalb kommen wir zu Hanni Höpner. Aber nicht deswegen, weil sie jetzt alle Altersrekorde schlagen würde. Ganz im Gegenteil, ist noch eine junge und sehr hübsche Frau. Aber sie managt die älteste Kneipe hier. Ich kann sagen Kneipe, Schenke, Hafenspelunke, weiß ich nicht. Denn die scheint ja schon lange zu existieren, eben auch lange vor ihrer Zeit. Wie alt ist die Kneipe zur Fähre?
Also die Kneipe gibt es seit 1332 und liegt direkt, wenn man vom alten Markt in den Hafen geht, genau in der Mitte.
Und mittelalterliche Schenkenkultur, trinkt man heute bei Ihnen noch aus hölzernen Krügen oder was servieren Sie Ihren Gästen?
Nein, auf keinen Fall. Also ich verkaufe hauptsächlich Stralsunder Bier.
Wir reden auf jeden Fall über die Lebensart hier in Stralsund, das ist ja das Wichtigste, denn wozu macht man sich die ganze Mühe mit der Stadt, wenn man, weil man eben gerne gut leben möchte. Und da gibt es eine zweite Frau, die heißt Fritz Fischer, sie ist die Gründerin der Initiative Altstadt und sie ist keine Stralsunderin. Und das geht schon aus ihrer Bemerkung hervor, ich wollte als Wessi den Osten vor dem Westen retten. Sind Sie eine Kreuzritterin?
Oh, das ist eine Frage. Ja, also wenn Sie mich so fragen, ich empfinde das schon so ein bisschen. Ich bin hierher geritten und habe mir das hier angeguckt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich dachte, hier ist was zu tun, hier will ich anpacken, hier will ich gucken, was die Stadt alles bringen kann.
Also was haben Sie mit Ihrer Initiative damals vorgehabt?
Also worum es mir hauptsächlich ging, einfach den Bürgerwillen und die Bürgerkraft zu stärken, weil diese Stadt ist von Bürgern geschaffen worden. Es gab hier drei Kirchensprengel und jeder Kirchensprengel wollte die größte Kirche haben. Also haben wir die super tollsten Stadtkirchen bekommen auf diese Art und Weise. Und ich denke, das kann man heute immer noch weitermachen. Also wir bauen zwar keine Stadtkirchen mehr, aber die Stadt muss lebendig sein. Und nach der Wende war das nicht so einfach, weil die ganzen Altstädte in den neuen Bundesländern oder viele jedenfalls hatten ganz große Probleme, gegen die Großmärkte auf der grünen Wiese sich durchzusetzen. Und da habe ich auch von Berufswegen für mich eine Möglichkeit gesehen, viel zu tun. Und das habe ich auch auf allen Ebenen versucht und gemacht.
Was sind Sie von Beruf?
Ich bin Designerin und beschäftige mich eben mit Identitäten von Unternehmen. Und so ist es auch mit Städten. Also Städte haben auch eigene Identitäten und es geht darum, diese Identität auch einfach zu leben.
Der Bismarck-Hering, der ist Ihnen allen bekannt, vielleicht nicht unbedingt die Tatsache, dass er hier in Stralsund, nein, ich muss sagen Stralsund, ich muss mich immer ein bisschen dran gewöhnen, also in Stralsund kreiert worden ist, aber erst recht nicht, und das wage ich jetzt einfach mal so in den Raum zu stellen, wie ein richtiger, das heißt nach dem Originalrezept zubereiteter Bismarck-Hering schmeckt. Es sei denn, Sie haben ihn bei Henry Rasmus gekauft. Den begrüße ich jetzt hier bei mir. Herr Rasmus, fangen wir mal ganz von vorne an. Wer hat wann in Stralsund den Bismarck-Hering erfunden?
Das war 1871, hat Johann Wichmann, Materialhändler und Braumeister hier in Stralsund, mit seiner Frau Caroline den Bismarck-Hering entwickelt und hat es dem Reichskanzler 1871 als Probe oder als ein kleines Fässchen hingeschickt zum Verkosten. Und der war sehr angefahren davon und schickte ein Schreiben zurück, eben, dass es ihm geschmeckt hat. Da er aber ein untertäniger Bismarck-Anhänger war, schickte er zu seinem Geburtstag noch ein Fässchen und bat demjenigen um den Namen dieses Produktes jetzt. Ne?
Und Bismarck war gleich damit einverstanden, dass er mit so einem kleinen Fisch in Verbindung gebracht wird?
Ja, das nehme ich an, ich war nicht dabei.
Und das ist natürlich das Interessante auch an dieser Geschichte, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Denn Sie waren ursprünglich Schiffsbauer und jetzt plötzlich haben Sie das Originalrezept des Bismarck-Herings. Wie kam es denn dazu?
Ja, vom Schiffbauer zum Originalrezept ist ein weiter Weg gewesen. Also ich war dann nachher Prüfer für nautische Geräte, also für Rettungsflöße. Und unsere Firma ging irgendwie den Berg runter und wurde vom Holländer aufgekauft. Und daraufhin hast du dann überlegt, was machst du überhaupt? Und ich habe natürlich alle Fischkutter hier beliefert mit Rettungsmitteln. Und zu der Zeit war in Stralsund nicht so viel mit Fisch, also Fischläden. Und da habe ich einfach gesagt, machst du einen Fischladen auf. Und durch Zufall kam eine Redakteurin und fragte, habt ihr eigentlich auch Bismarck-Hering im Laden? Ja, klar, haben wir auch Bismarck-Hering im Laden. Und das war 2001. Und der Bismarck-Hering ist ja entstanden 1871, also genau nach 130 Jahren. Und da hatten wir die Idee, praktisch das wieder aufleben zu lassen. Daraufhin hatten wir aber noch nicht diese Adresse, wo wir das Rezept herkriegen könnten. Ne? Und durch Zufall hatte sich eine Urenkelin gemeldet von dem Herrn Wichmann. Und wir kriegten sofort das Rezept, haben es erworben dann und seitdem produzieren wir den Bismarck-Hering.
Wie schmeckt ein richtiger Bismarck-Hering verglichen mit dem, was man normalerweise so im Supermarkt kauft?
Ich sag mal, der Bismarck-Hering, den wir produzieren, praktisch ist ein zartes Filet, das mild gesäuert ist und nach herkömmlicher Art eingelegt ist. Der eine ist eben sehr sauer und ist auf Haltbarkeit gemacht, den Sie in den Gläsern kaufen können. Und unser ist bedingt haltbar, sprich einen Monat, und ist sehr zart und also geschmacklich.
Und wird alles per Hand gemacht?
Es wird alles per Hand gemacht.
Und Sie haben quasi das Patent, sind jetzt ganz reich geworden?
Vom Reich wollen wir nicht sprechen, aber wir können damit überleben, ja.
Stralsunds Gründungsdatum kann sich jeder merken. Im Jahre 1234, also 1234, am 31. Oktober, wurde Stralsund gegründet.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen in der alten Hansestadt Stralsund und mit Ihnen eine Führung machen durch einen großen Teil dieser alten, noch sehr gut erhaltenen Hansestadt.
Die Schildkröten, die sehen schön aus. Mir gefallen die Schildkröte und die Fische sehr und die Skelette des großen Walbergs gefallen mir sehr. Ich habe mir die Schildkröten angeguckt, weil die so riesig sind. Ich habe noch nie solche riesige gesehen.
Ja, einen Deutschland-Rundfahrt-erprobten Gesprächsgast, den kann ich jetzt bei uns begrüßen, Dr. Harald Benke. Er war im November 1998 bereits einmal Gastgeber unserer Sendung. Damals fand die Sendung unter dem Skelett eines Finnwals statt. Und wo? Ja, natürlich in dem in Norddeutschland meistbesuchten Museum. Das ist nämlich das Deutsche Meeresmuseum. Man sieht eine ganze Menge Fauna bei Ihnen in den Aquarien. Woher kommen die Tiere?
Die kommen eigentlich aus der ganzen Welt. Also ein Großteil kommt natürlich hier aus den Gewässern, der Ostsee, aber auch von der Nordsee haben wir viele Tiere, aber auch aus den Tropen. Das heißt, Sie können bei uns im Hause die Unterwasserwelt eigentlich aller Ozeane auf diesem Planeten kennenlernen.
Ihr Haus ist ein ehemaliges altes Kloster. Wieso kommt das Meeresmuseum ausgerechnet in ein altes Kloster?
Ja, dieses alte Kloster wurde schon lange für weltliche Zwecke genutzt, eben seit der Reformationszeit. Es war da das Kulturhistorische Museum untergebracht und seit mittlerweile über 50 Jahren jetzt auch schon das Deutsche Meeresmuseum. Wir breiten uns immer ein kleines bisschen mehr aus, aber mittlerweile sind wir so weit in den Hof hineingewachsen, dass jetzt eine Ausbreitung auf diesem Standort nicht mehr möglich ist. Wir haben große Erweiterungspläne. Wir bauen hier einen Museumsneubau mit großen Aquarien, mit wirklich großen Aquarien. Wir werden in einem großen Becken, das 3 Millionen Liter Wasser fasst, ganze Heringsschwärme zeigen können, aber auch dann die Raubfische, die dazugehören, nämlich auch große Haie.
Bei mir sind zwei Herren. Dr. Franz Triebenecker, er ist Veranstaltungsmanager der Kulturkirche St. Jakobi und Rüdiger Bloch, Intendant des Theater Vorpommern. Herr Triebenecker, Kulturkirche, man ahnt da schon, dass es da nicht nur um Gottesdienste geht, sondern dass da eine Menge Kultur drin steckt. Nun ist es aber so, dass praktisch in dieser Kirche gar keine Messen stattfinden. Wie haben Sie das denn hinbekommen?
Ja, das ist eher kein Verdienst der Geschichte, sondern Verlust der Geschichte. Die Kirche St. Jakobi war in den letzten 50 Jahren nicht mehr als Gotteshaus genutzt, sondern als Baustofflager, als Baustofflager des Kirchenhofes. Und nach 1989 stand einfach die Frage, wie geht es mit solch einem Gebäude weiter? Also solch ein Gebäude muss erhalten werden in Stralsund, das ist eine der drei großen Kirchen. Und nach langen Überlegungen hat man dann gesagt, Kulturkirche, es ist möglich, Gottesdienste zu machen, aber nicht die Regel. Wir versuchen, möglichst viel anzubieten. Das ist ja eine Kirche, ist ja ein Haus der Bürger auch. Und das versuchen wir auch in unserem Kulturprogramm umzusetzen.
Das Theater Vorpommern ist aus den zwei Stadttheatern Greifswald und Stralsund 1994 hervorgegangen. Also es ist ein Ensemble, was zwei große Häuser bespielt mit drei Sparten, Musiktheater, Schauspiel und Ballett. Hinzu kommen die vielen philharmonischen Konzerte. Wir haben also ein richtiges Mehrspartentheater.
Im Bereich der Stadt Stralsund ist jeder vierte Bürger
arbeitslos. Und von diesen wiederum ungefähr ein Drittel Langzeitarbeitslose. Das ist natürlich alarmierend und ist deutschlandweit auch mit an der Spitze. Und bei mir sind nun zwei Herren, die jeder auf seine Weise etwas gegen diesen katastrophalen Zustand unternehmen. Heiko Miras nämlich. Er ist der Leiter der Abteilung Arbeitsvermittlung, Arbeitsberatung der Agentur für Arbeit in Stralsund. Und Markus Berberich, der einem regionalen Lebensmittel wieder zur Geltung und damit natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen hat. Er ist nämlich der Geschäftsführer der Stralsunder Brauerei. Zunächst, Herr Miras, ist diese Brauerei und das Bier, was sie produziert, sozusagen ein Quell der Hoffnung für diese Stadt?
Ja, also Sie haben ja schon erwähnt, ungefähr jeder Vierte in Stralsund ist arbeitslos. Da sollte man denken, dass da wenig Platz für Optimismus ist. Aber wir haben ein Beispiel für einen begründeten Optimismus hier bei uns mit am Tisch. Die Stralsunder Brauerei ist ein Betrieb, der in dieser Form eine ausgesprochen positive Entwicklung genommen hat, und wir setzen große Hoffnung darauf, dass das auch stabil so weiterläuft und dass ähnliche Betriebe sich auch an anderer Stelle entwickeln.
Herr Berberich, Sie haben große Zuwachsraten. Was machen Sie denn besser als andere? Brauen Sie einfach ein besseres Bier?
Nein, heute ist natürlich Bierbrauen ein sehr vielfältiges Geschäft. Es ist zum einen natürlich die Bierqualität. Dort müssen Sie überdurchschnittliche Leistung bringen. Wir konnten im letzten Jahr 4 goldene Preise für unsere Biere gewinnen. Das war die beste Bierprämierung in Deutschland außerhalb Bayerns. Dann ist natürlich auch ganz entscheidend, dass man eine vorhandene Distribution nutzen kann. Da haben wir über eine Schwesterfirma, über die Firma Getränke Nordmann, können wir sehr gute logistische Wege betreiben. Sie brauchen einen sehr fitten, aggressiven Vertrieb, der mit Überzeugung die Produkte verkaufen kann. Und Sie brauchen natürlich auch einen Kapitalgeber, damit Sie in die Märkte rein investieren können. Und natürlich obendrauf nochmal dann ein regional integriertes Marketing. Und das ist dann der I-Punkt, der Schlüssel zum Erfolg.
Regionale Lebensmittel, Herr Miras, ist das überhaupt etwas, was in dieser Region wieder einiges in Schwung bringen könnte, also die Vermarktung der regionalen Lebensmittel?
Auf jeden Fall. Also ich denke, die Stralsunder Brauerei hat natürlich einen Weg beschritten, der so nicht wiederholbar sein wird, weil die Bedingungen da auch stimmten. Und Herr Berberich sagt es ja, Absatzwege spielen eine Rolle und so weiter. Aber ich denke, anknüpfend an den Tourismus, und das beobachten wir im Moment durchaus schon, in erster Linie auch auf der Insel Rügen, gibt es durchaus die eine oder andere Nische. Die Edeldestillerie in Lieschow fällt mir ein. Ein Gut, das einen exzellenten Käse produziert. Also ich denke, gerade diese Verknüpfung zum Tourismus bietet im Segment der Lebensmittelverarbeitung also eine ganze Menge an Chancen.
Unternehmer sein in dieser Stadt, Herr Berberich, ist es denn so schwierig oder was macht es schwieriger als vielleicht in anderen Städten, anderen Gegenden?
Ich denke, wenn man als Unternehmer in dieser Stadt tätig ist, dann ist es an sich nicht schwierig. Schwierig sind eher die Märkte, weil natürlich hier eine sehr geringe Kaufkraft da ist. Und so müssen wir natürlich auch unsere Geschäftspolitik zweiteilen. Einmal im Prinzip für die Region, für die Einwohner hier, und dann zum anderen für den Tourismus. Und so entwickeln wir auch unsere Aktivitäten, auch zum Teil bei den Produkten. Für den Unternehmer selbst sind eigentlich hier die Standortfaktoren sehr gut. Wir haben hervorragendes Personal, wir haben eine sehr gute Fachhochschule, wir haben auch insgesamt eine sehr gute Kooperation mit der Stadt, und woran es natürlich dann insgesamt für die Kaufkraft mangelt, sind natürlich dann die Ansiedlungen.
Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe durchaus Grund für Optimismus. Der Tourismus ist angesprochen worden. Es gibt auch also andere Dinge, auf die man gar nicht so schnell kommt. Die relativ klare Aussprache führt dazu, dass sich eine ganze Menge von Callcentern angesiedelt haben. Aber eben auch die direkte Nähe zu Schweden. Sie sind mit der Fähre innerhalb von 3,5 Stunden auf der anderen Seite, sind in Skandinavien. Wir haben hier eine Arbeitslosenquote knapp über 20%. Die Region Göteborg liegt im Moment bei 4,8, glaube ich. Südschweden. Dort werden gerade im gewerblichen Bereich Arbeitskräfte gesucht.
Also auf jeden Fall, es gibt Hoffnung, und nicht nur, weil Bier getrunken wird. So, nun ist mein verehrter Kollege Axel Fleming bei mir, der als Korrespondent von Deutschlandradio schon seit 4,5 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist. Was ist so der Eindruck, den Sie nach dieser langen Zeit von diesem Land gewonnen haben?
Die Leute sind nicht so schnell. Und man braucht einfach ein bisschen Zeit, dann kommt man mit denen ganz ins Gespräch. Dickköpfig sind die Leute fast überall auf der Welt. Hier ist man auch stolz drauf, aber das ist was ganz Sympathisches eigentlich.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Claudia Sanders, guten Abend und ganz herzlich willkommen. An der Nord- und Ostsee gibt es insgesamt sage und schreibe 479 Leuchttürme und Leuchtfeuer. Sie weisen den Seeleuten den Weg, wenn die hochmodernen Navigationssysteme an Bord einmal ausfallen sollten. Und sie kosten Geld, diese Wahrzeichen der Seefahrt, viel Geld. Deshalb werden die Leuchttürme nun genau unter die Lupe genommen, ob sich ihr Betrieb überhaupt noch lohnt. Jasper Barenberg.
Leuchttürme sind was Besonderes einfach für die Küste. Ne? Sie müssen da sein und ich bin selber Segler. Von daher schätze ich sie auch natürlich aus navigatorischer Hinsicht.
Hobbysegler Christian Forst trägt außerdem auch beruflich die Verantwortung für alle Leuchttürme an Nord- und Ostsee. Er arbeitet im Wasser- und Schifffahrtsamt in Kiel, im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums zuständig für die Leuchttürme.
Sie gehören zum Küstenbild einfach dazu und wir hegen und pflegen sie, soweit wir das verantworten können.
Und eben da fangen die Probleme an, denn das Hegen und Pflegen kostet Geld, das die klamme Bundeskasse nicht hergibt. Dabei wurden die Leuchtturmwärter schon vor 30 Jahren nach Hause geschickt. Trotzdem wachsen der Behörde die Unterhaltskosten über den Kopf.
Wir haben Stromverbrauch, damit fängt es an. Die Energiequellen müssen regelmäßig ausgetauscht werden, also die Ersatzteile einfach. Die Anlagensysteme sind komplett ferngesteuert, auch Fernwartung. Aber auch das kostet Geld. Auch die Systeme müssen regelmäßig gewartet werden, die Fernwartungssysteme. Da sind Notstromersatzanlagen drin, große Dieselmaschinen auch. Das kostet viel Geld.
Genau gesagt 7 Millionen Euro im Jahr, Instandsetzungsmaßnahmen noch nicht eingerechnet. Sie schlagen alle 15 bis 20 Jahre noch einmal mit 250 bis 300.000 Euro pro Leuchtturm zu Buche. Bis Anfang kommenden Jahres soll entschieden werden, welche Leuchtfeuer abgeschaltet oder mit verminderter Leistung betrieben werden sollen. Zumal viele Kapitäne und Skipper längst schon lieber auf den Bildschirm ihres Radargerätes oder auf das Display ihres Satellitennavigationssystems schauen, als sich nach den im Takt blinkenden Seezeichen zu orientieren. Neben dem Leuchtturm Westerheversand auf der Halbinsel Eiderstedt, dem Leuchtturm auf Helgoland und dem in der Kieler Förde ist ein vierter Turm den Kontrolleuren derzeit besonders ins Visier geraten, der Leuchtturm der Gemeinde Kampen auf Sylt. Wie oft Carsten Reise schon die über 100 gewundenen Stufen im Inneren des Turms erklommen hat, kann der Außenbeamte des Wasser- und Schifffahrtsamtes gar nicht mehr sagen. Seit 15 Jahren kümmert er sich um alle 17 Leuchttürme entlang der Westküste von Schleswig-Holstein und bis heute ist er von der Geschichte wie von der Technik der Bauwerke gleichermaßen begeistert. Zumal wenn man endlich oben angekommen ist und die ausgefeilte Beleuchtungstechnik aus der Nähe betrachten kann.
Ja, hier haben wir sie nun. Unsere herrliche Optik. Ziemlich schön, ne? Wir haben hier also eine HQI-Lampe mit 400 Watt. Das ist also nichts Dramatisches mehr. Und diese 400 Watt, die erzeugen dann eine so große, oder mit dieser Optik zusammen so eine große Bündelungskraft, dass sie das also 21 Seemeilen oder 38 Kilometer weit sehen können.
40 Meter ragt der Leuchtturm von Kampen in die Höhe. Gebaut wurde er 1855, als Sylt noch zum dänischen Königreich gehörte. Das Wappen von Frederik VII. Ziert nach wie vor seine Fassade, dessen weißer Anstrich nur von einer schwarzen Bauchbinde unterbrochen wird. Zwei Wohnhäuser rechts und links des Turms dienten früher als Wohnhaus für den Leuchtturmwärter. Der musste vor 150 Jahren auch tausende Liter Öl für den Brenner die Wendeltreppe hinaufwuchten. Oben angekommen wartet immerhin ein einmaliger Blick über die Insel. Aber auch als Seezeichen, findet Carsten Reise, hat der Turm bis heute seine Bedeutung. Zumal die moderne Technik versagt, wenn an Bord nur der Strom ausfällt.
Derjenige, der sich draußen auf See in Not befindet und wirklich in Not ist, für den ist so ein Leuchtturm lebenswichtig. So ein Leuchtturm ist letztendlich der letzte mahnende Zeigefinger am Himmel, sozusagen, der im letzten Augenblick nochmal sagt, Mensch, da ist die Küste. Ich selber komme ja nun nicht jetzt hier von Sylt, sondern von Amrum. Und wenn man so Insulaner ist, dann guckt man immer nach solchen Leuchttürmen. Und wenn man dann also langsam vom Festland wieder nach Hause fährt, da wissen Sie genau, da ist mein Zuhause, da muss ich hin. Das ist also eine ganz klare Sache.
Mit ähnlichen Argumenten warnen auch Nautiker und Segler davor, an der Küste die Lichter auszuschalten. Und solchen Einwänden gegenüber mag sich auch Christian Forst vom Schifffahrtsamt in Kiel nicht verschließen, einerseits. Andererseits...
Mein Job ist es auch vor der gesetzlichen Grundlage, möglichst wirtschaftlich das Optimum an Sicherheit herbeizuführen.
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit will Fürst jetzt in Übereinstimmung bringen. Ein Gesamtkonzept soll her, das alle verfügbaren Informationen auswertet.
Wir gucken so, dass wir immer gucken, zwei Aspekte. Einmal von der Landseite her, was liefert der Leuchtturm an Informationen raus an die Schifffahrt und was braucht die Schifffahrt? Was hat sie an Bord? Was hat sie an elektronischen Navigationsmitteln an Bord? Und das hat es ja enorme Entwicklungen in den letzten Jahren gegeben. Und überlegen uns dann, was für einen zusätzlichen Informationsgewinn und damit auch Sicherheitsgewinn liefert der Leuchtturm überhaupt noch in der heutigen Zeit.
Die Sache wird also erst einmal gründlich geprüft. Mit welchem Ergebnis? In diesem Punkt allerdings legt sich der Beamte äußerste Zurückhaltung auf.
Es wird in Einzelfällen, kann es darauf hinauslaufen, dass einzelne Türme außer Betrieb genommen werden.
Eine Aussicht so vage, dass sich im Moment selbst der Bürgermeister der Gemeinde Kampen, Harro Johansen, in Gelassenheit übt.
Wenn es passieren sollte, muss man berücksichtigen, dass das ganze Leuchtturmgebiet unter Denkmalschutz gestellt worden ist, dass insofern auch Beschränkungen sind mit der weiteren Verwendung des Leuchtturms. Die Gemeinde wird alles unternehmen, diesen Leuchtturm auch in der Zukunft zu erhalten. Und ich denke mal, dass man sicherlich Lösungen finden wird, dass dieses Wahrzeichen der Gemeinde Kampen auch für die Zukunft, für die Gemeinde Kampen erhalten bleibt.
Die Leuchttürme an Nord- und Ostsee hat für uns Jasper Barenberg inspiziert.